Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tariq Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg hier im wunderbaren Spital Männedorf, direkt am Zürichsee und stolzer Mitbegründer der Praxis Viscera Med. Wie immer bin ich heute nicht alleine, sondern werde auch heute wieder unterstützt und begleitet von meinen redegewandten, sonnengebräunten, durchtrainierten und wohlgelaunten Kollegen. Das wäre zum einen Professor Andreas Thalheimer.
Liebe Leute, heute nicht kongenial, aber froh gelaunt. Ich freue mich, dabei zu sein. Hallo an den Endgeräten.
Und Tariq Abunay.
Oder meine Laune war auch ausgezeichnet, bis du wieder mit diesem Durchtrainierten angefangen hast. Aber ich freue mich natürlich auch riesig, wieder hier zu sein.
Heute haben wir eine schöne Folge. Wir haben eine alte Bekannte eingeladen, die sich heute und gleich selber vorstellt.
Mein Name ist Stefanie Tölle. Ich bin Ernährungsberaterin und Diabetestherapeutin. Ich arbeite in Zürich am Zollikerberg in einer eigenen Praxis. Das ist das Zentrum für Diabetestherapie und Ernährungsberatung. Ich bin da angegliedert an das DATZ, das Adipositas-Zentrum, Diabetes-Adipositas-Zentrum Zürich. Und mein Hauptarbeitsbereich ist die Begleitung von Klienten und Klientinnen mit Diabetes und Adipositas. Ich bin aber auch tätig als Studienkoordinatorin, das heißt, ich darf doch immer wieder auch die Medikamente schon vor beobachten und gebe regelmäßig Unterricht bei Gesundheitsberufen.
Ja, hallo Stefanie, schön, dass du bei uns bist. Wie geht's dir?
Danke, gut. Also bist du auf die Hitze, die jetzt ein bisschen intensiv war, aber ansonsten, jetzt kühlt es ab.
Ja, du kommst frisch von den Ferien, frisch von der Nordsee, da war es sicher ein bisschen kühler.
Richtig, genau. Ich durfte Klimaflüchtlingsferien machen und habe das sehr genossen, 20 bis 24 Grad.
Direkt vom Strand dann zu uns in den Adi-Podcast-Keller, das ist natürlich vom einen Highlight zum nächsten. Wir freuen uns, dass du da bist und wir wollen uns heute mit dir über das Thema Food Noise unterhalten. Was ist Food Noise? Man hört diesen Begriff immer wieder, der geistert so durch die Medien, man hört ihn auch immer mal wieder von Betroffenen. Was ist mit Food Noise gemeint?
Hey, ich glaube, das ist tatsächlich spannend, weil Food Noise als Begrifflichkeit wirklich sehr en vogue ist. Also es ist tatsächlich so, irgendwie hört man es überall. Und ich meine, wenn wir es jetzt mal uns dem Ganzen nähern und einfach mal auf Deutsch übersetzen, dann ist es der Essenslärm. Und ich glaube, Essenslärm, das ist halt etwas, was wir gut verstehen können, was das wohl zu sein scheint, dass Essen irgendwie ständig in den Gedanken ist. Und Lärm ist auch etwas, wo wir wissen, dass es gesundheitsschädlich ist, oder? Zu viel Lärm macht Menschen krank. Und Essenslärm ist etwas, was Menschen sehr stark belasten kann.
Also es geht um das Thema Essen, was auf eine Art und Weise in das Leben dringt und wahrgenommen wird, ohne dass man es darum gebeten hat, also wie Lärm quasi, und ist von dem klassischen Hunger deswegen zu unterscheiden, dass er permanent da ist, oder wo ist der Unterschied zum klassischen Hunger? Weil wenn ich hungrig bin, habe ich sicher auch eine Form von Esslärm.
Genau, also ich glaube, wir müssen da tatsächlich sehr stark unterscheiden. Hunger, das ist nochmal was ganz anderes. Also es ist wirklich das körperliche Signal, mein Magen knurrt und es ist ganz klar, dass die Gedanken auf Essen fokussieren in dem Moment. Aber das Thema Food Noise, das ist eigentlich nicht ein körperliches Signal, also es ist mehr ein psychologisches Phänomen, dass wir diese Gedanken im Kopf haben. Und auch da muss man sich ja abgrenzen, dass zum Beispiel Gedanken zu dem Thema Essen sind ja auch ein Stück weit normal. Also zum Beispiel, dass du überlegst, was gibt es heute Abend zum Nachtessen, was muss ich vielleicht noch an Lebensmitteln einkaufen. Das sind normale Gedanken, normale Beschäftigungen mit dem Thema Essen, die in deinem Kopf ablaufen. Beim Food Noise sind es Gedanken, die hast du nicht eingeladen. Also die kommen und die sind auch wie oftmals permanent da oder sehr dauerhaft und häufig da. Und sie nehmen durch diese Präsenz unheimlich viel Platz ein. Betroffene sagen zum Beispiel, es hat viel Mental Load, ne? Es nimmt viel Energie, diese Beschäftigung. Das heißt, du fragst dich vielleicht nicht nur, was könnte ich essen, sondern wo kriege ich das zu essen her? Dann denkst du vielleicht an Lebensmittel, wo du aber weißt, die sind jetzt nicht so gesund. Also eigentlich solltest du das nicht essen. Wie viel Kalorien hat das? Also es ist so ein ständiges Rauschen.
Gibt es eine Idee, wo Food Noise herkommt? Wie entsteht das?
Also, wie entsteht Food Noise, ist vielleicht noch eine Herausforderung zu sagen, weil der Begriff ist eigentlich entstanden. Der Begriff ist entstanden, vielleicht auch im Rahmen jetzt mit den Medikationen zur Adipositas-Therapie. Und man hat wie halt vielleicht auch einen verständlichen Begriff gesucht, um das Phänomen zu erklären, was machen denn Medikamente mit der Wahrnehmung oder mit den Gedanken, die man vorher im Kopf hatte. Und eigentlich ist halt schon ein bisschen die Fragestellung, ist es überhaupt ein neuer Begriff oder ist es nicht einfach eine alltagstaugliche Beschreibung für Phänomene, die wir schon kennen?
Nach dem, was du jetzt gesagt hast, würde ja bedeuten, dass der Begriff Food Noise erst aufgetreten ist, nachdem durch die Medikation in einem breiteren Umfeld Food Noise zur Stille gebracht werden kann. Also, dass es sowas wie eine Kontrolle von Food Noise gibt, erst durch die Medikamente. Kann mir ja aber durchaus vorstellen, dass das auch schon durch operative Maßnahmen damals der Fall war oder immer noch der Fall ist, dass Food Noise eben auch aufhört.
Genau, jetzt sind wir schon mitten bei dem Thema Medikamente oder Chirurgie. Ich glaube, ich muss nochmal anders ausholen. Was wir schon lange kennen in der Adipositas-Therapie, in der Ernährungsberatung, das sind Phänomene wie zum Beispiel Craving, der Heißhunger. Oder beispielsweise Phänomene vom Food Cue Reactivity. Also Food Cue Reactivity ist beispielsweise, du siehst Werbung oder du gehst an einer Bäckerei vorbei und riechst, wie das halt das frisch gebackene Brot riecht und schmeckt. Und oder der hedonistische Hunger, dass du in Erwartung des Genusses auf ein bestimmtes Lebensmittel mit den Gedanken daran beschäftigt bist. Also nochmal, Food Noise hat sich vielleicht in der Bevölkerung als ein Begriff manifestiert, weil man einfach einen Namen dafür gesucht hat, zu beschreiben, verständlich auch anderen Menschen zu beschreiben, was vielleicht in dem Kopf der Betroffenen vorgeht. Und letztendlich haben wir in der Medizin und Ernährungstherapie diese Begriffe aber schon länger, eben beispielsweise Craving, hedonistischer Hunger, Appetit, Food Cue, dann Food im Prinzip Preoccupation, also dieses ständige Überlegen, was könnte ich essen, was darf ich essen, wie dürfte ich es zubereiten, wie viel Kalorien hat das? Und insofern ist das genau die Herausforderung, also was ist das jetzt eigentlich genau? Und warum kam der Begriff? Das ist tatsächlich schon sehr verknüpft mit den Medikamenten, weil die Betroffenen, wo mit Medikamenten arbeiten, versucht haben, ihren Behandlern und Behandlerinnen zu erklären, was da eigentlich passiert. Also nicht nur, man mag weniger Volumen essen, sondern was passiert in einem selbst drin, im Kopf sozusagen. Und da ist es, glaube ich, entstanden.
Ich muss jetzt noch einmal nachhaken, weil ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass diese Begrifflichkeit für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch klar ist. Denn Food Noise hat ja dann gar nichts mit Noise zu tun. Denn Noise kommt ja eigentlich von außen. Also ich auch. Ich bin immer davon ausgegangen, Food Noise ist, ich gehe durch den Supermarkt und sehe die fertig zubereiteten Sachen. Ich gehe an einer Imbissbude vorbei. Ich sehe irgendwo einen Bockwurststand, ne? Also sowas.
Du siehst überall Bockwurststände,
ja, Tarek. Nee, seit der letzten Folge auch Erdbeerküchen. Rapperswil, ne? Ja. Grüße gehen raus. Ja. Aber also das kommt, also dieser Noise kommt also nicht von außen, sondern kommt von mir innen, richtig?
Es ist tatsächlich so, du kannst eben tatsächlich Food Noise haben, ohne dass ein starker Food Cue, also so eine Exposition von außen, vorliegt. Und genauso kann es auch andersrum sein. Du kannst vielleicht jetzt in deinem Beispiel an die Bockwurst denken oder an ihr vorbeilaufen und du merkst, dass es doch gar nicht so eine starke gedankliche Beschäftigung damit mehr gibt. Und das, finde ich, macht es schon ein bisschen herausfordernd. Das ist auch das, was wir in der Beratung versuchen, ein bisschen auch rauszuexplorieren. Was ist es denn eigentlich genau? Also ist es wirklich das ständige Denken an Essen, auch wenn keine Exposition vorliegt? Oder sind Expositionen beispielsweise der Hintergrund oder beispielsweise auch ein definitiver Energiemangel?
Hat Food Noise immer was mit Übergewicht zu tun? Oder können auch Normalgewichtige Food Noise empfinden?
Ich glaube, der Punkt ist der, eben die Begrifflichkeit ist schwierig in ihrer Definition, weil es ja um diese Gedanken geht. Und nochmal, wir alle haben Gedanken zum Thema Essen. Also eben diese Überlegungen, ich bin heute zu euch zum Podcast eingeladen. Wann komme ich denn nach Hause? Wann kriege ich denn heute zum Beispiel etwas zu essen?
Podcast-Noise.
Ja.
Gibt es da was zu essen bei den Jungs?
Genau. Ich sehe übrigens hier nichts, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ein Glas Wasser und eine Tüte Nüsse siehst du, ne?
Ja, die Nüsse sehe ich nicht, weil die liegen hinter dem Mikro.
Das ist bewusst so.
Genau. Das hilft übrigens auch wieder gegen die Exposition, weil was ich nicht sehe, triggert mich nicht.
Das stimmt. Aber das hat wieder einen anderen Grund, ne? Weil wenn man Nüsse vor dem Mikro isst, gibt es auch Esslärm. Aber anderen Esslärm und genau. Nicht den, über den wir heute sprechen wollen. Wenn ich da nochmal, also dieses, ich würde das mal für mich so zusammenfassen, das ist ein permanentes Denken an Essen, wie auch immer, oder? Und so ein Sammelbegriff für all diese anderen Begriffe, die du da gerade genannt hast, hedonistisches Hungersyndrom und so weiter. Und ich kenne das von den Patienten nach einer Operation, wenn wir sie fragen, wie es ihnen geht, die dann sagen, boah, ey, das Beste ist, ich denke nicht mehr permanent ans Essen. Also so, das war immer das, was ich so als Food Noise für mich dann übersetzt habe, als ich den Begriff das erste Mal gehört habe. Jetzt hat der Andi ja gerade gefragt, ob das irgendwie mit dem Körpergewicht zusammenhängt. Ist es nicht in irgendeiner Form ein Kennzeichen eines, eines problematischen Verhältnisses zur Nahrungsaufnahme im weitesten Sinne? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass jemand, der auf der anderen Extremseite des Appetitverhaltens anorektisch ist zum Beispiel, der auch eine Form des Food Noises hat, aber eben ein Food Noise, der sich eher darum dreht, wie ich versuche zu vermeiden, Nahrung zu mir zu nehmen. Hast du sowas schon mal gehört, dass das oder denke ich da jetzt zu komplex und zu weit?
Ja, du hast jetzt natürlich mehrere Fragen in einer gestellt.
Da bin ich sehr
also,
gut drin.
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir, wenn wir jetzt schon kurz die Essstörung ansprechen, dass wir wirklich wissen, Menschen, die von Essstörungen betroffen sind, die haben häufig auch starken Food Noise und gleichzeitig davon auf keinen Fall Food Noise oder eine Essstörung als Food Noise runteretikettieren.
Na, okay, ja?
Also das aber, vielleicht
danke für
einfach
die
nur
Klarstellung,
so
das
noch mal.
Hoffe nicht, dass ich das gemacht habe, ja, gerade eben.
Ja. Nur, dass es vielleicht nochmal so definiert wird.
Ja, das ist wichtig.
Das finde ich wirklich matchentscheidend, weil sonst wäre das einfach auch unfair dem Betroffenen gegenüber. Nein, was du, glaube ich, meinst, ist die Frage, einerseits tritt Food Noise bei jedem gleich stark auf, wo von Adipositas betroffen ist, ändert sich das Ganze. Und was wir dort wissen, ist, dass zum Beispiel jemand, der Gewicht verloren hat, tatsächlich stärkeren Food Noise erleidet. Weil zum Schluss der Körper möchte ja immer zurück zum Ausgangsgewicht. Und das Hochschrauben von Appetit- und Hungersignalen ist ja häufig etwas, was jemand nach Gewichtsreduktion erfährt. Und besonders dann ausgeprägt wird, ist, wenn je stärker die Restriktion ist.
Also du meinst aber jetzt jemand, der sein Gewicht durch Diät beispielsweise
richtig
reduziert
genau
hat. Wir reden nicht über medikamentöse oder operative Behandlungen, sondern die klassische Diät
genau
zum Beispiel.
Weil bei den bariatrischen Verfahren und auch bei medikamentösen Therapien, da arbeiten wir ja schon mit Signalen der Hormonkaskade. Also da haben wir natürlich schon recht starke Player gegen den Food Noise an Bord. Aber eben, wenn man so ein bisschen schaut, welche Gruppe ist mehr von Food Noise betroffen, dann sind es wirklich Menschen, die Gewicht konservativ verloren haben mit sehr restriktiven Diäten oder Menschen, die sich selber sehr starke Lebensmittelverbote, Restriktionen auferlegt haben. Interessanterweise auch häufiger Frauen als Männer. Don't ask why, aber das ist so das, was man bis jetzt gesehen hat. Und was man natürlich eben auch weiß, und deshalb sollten wir über Food Noise sprechen, ist, dass Menschen, die von Food Noise betroffen sind, auch mehr Herausforderungen haben, das Gewicht dann halt zu halten. Also wahrscheinlich ist Food Noise am Weight Regain beteiligt.
Jetzt haben wir, also ich habe auf der Webseite von DATS, wir werden das ja verlinken auf den in den Shownotes, habe ich gelesen, du betreust auch Patienten nach einer bariatrischen Operation. Ist das ein anderer Food Noise? Ist das weniger Food Noise als zum Beispiel Patienten, die die Abnehmspritze verwenden oder medikamentöse Therapie generell?
Das ist gar nicht so eine einfache Frage, weil Food Noise selber schon bei jedem anders ausgeprägt ist. Und wir haben natürlich Klienten und Klientinnen, wo mit medikamentöser Therapie herausragende Ergebnisse haben in dieser Food Noise-Thematik. Und wir haben aber auch diejenigen, die auf die Medikamente nicht gut ansprechen und der Food Noise wirklich erst so nach der Operation weggeht. Was du gerade gesagt hast, Marco, ne? Klienten beschreiben nach der OP, es ist so schön. Endlich ist dieser Lärm im Kopf weg. Endlich ist dieses, wo ist das nächste Essen? Ich möchte essen, ich darf aber eigentlich nicht essen. Also diese Gedanken, dass die nicht mehr da sind. Und ich glaube, deshalb brauchen wir auch weiter alle Therapieansätze, weil bei dem einen funktioniert und beim anderen funktioniert es nicht. Ich finde, als Therapeutin, wo ich sowohl medikamentöse Therapien begleite, wie auch chirurgische Maßnahmen begleite, ist ein wichtiger Umstand, dass der Food Noise direkt nach der Intervention sehr effizient behandelt ist und dass wir aber, wir sagen dem ja ganz gerne Honeymoon, sowohl im Langzeitverlauf nach Operation, aber auch im Langzeitverlauf unter medikamentöser Therapie wieder mehr Essenslärm bekommen.
Tarik, wenn du das jetzt so hörst und an deine Zeit zurückdenkst vor der Operation, hast du auch Food Noise gehabt damals?
Ja, also jeden Tag, jede Stunde, ich habe immer geguckt. Das ist witzigerweise, wenn ich mich mit anderen Betroffenen unterhalte, das ist ja schon in der Speisekarte, guckt man ja schon, das schmeckt wahrscheinlich viel, viel besser. Aber da werde ich nicht satt von. Das ist, sieht so klein aus, ne? So als Portionsgröße, ne? Ich habe zum Beispiel, ich liebte immer Rösti mit Lachs. Aber da habe ich immer gedacht, so eine kleine Portion, nee, das nehme ich nicht, ne? Dann nehme ich lieber das Schnitzel, ne? Also, um jetzt mal so ein Beispiel zu sagen. Aber dann war das nach der Operation, ich glaube, es war ein anderer Food Noise, weil man wollte sich was gönnen, konnte ja aber nicht mehr so viel essen. Deswegen hat man sich so Kleinigkeiten gesucht, ne? Also nach ein paar Wochen ging das schon. Und ja, ich glaube, Food Noise gibt's in jeder Phase, ne?
Ja, und ich denke manchmal, dass gerade weil das Phänomen so eine starke Belastung darstellt, also nochmal, es sind nicht nur diese ständigen Gedanken, sondern diese Gedanken lenken die Betroffenen von anderen Aktivitäten teilweise ab. Also die Lebensqualität ist signifikant beeinträchtigt. Dieser Mental Load, die ständige Beschäftigung mit dem Essen, was das auch an Energie kostet, diese Gedanken beiseite zu schieben und sich auf andere Dinge zu konzentrieren, das ist unglaublich. Und wenn man dann natürlich so hört, boah, die Operation oder die Medikamente und dann habe ich kein Food Noise mehr, dann denke ich häufig, dass man aber auch so fair sein sollte, im Behandlerteam darauf hinzuweisen, dass dieser Food Noise eine gewisse Zeit wahrscheinlich wirklich mal ganz weg ist. Also der Lärm ist ganz weg. Dass aber das ganze Phänomen sich auch wieder verändert. Wir haben einen Unterschied zwischen Wanting und Liking. Und das ist wahrscheinlich so das Thema.
Ja. Welche Möglichkeiten aus deinem therapeutischen Ansatz, aus der Ernährungstherapie gibt es, jenseits von Medikamente und bariatrischen Operationsmethoden, Food Noise zu adressieren? Ist das verhaltenstherapeutisch? Ist das in irgendeiner Form anders spezifisch therapeutisch? Erzähl uns davon.
Das Schöne ist, wir haben eigentlich wirklich eine Vielzahl von Möglichkeiten, denn das ist auch mir ein wichtiges Anliegen. Food Noise mag ein Phänomen sein, was sehr belastend ist, aber Food Noise ist auch ein Phänomen, mit dem man umgehen kann. Also es ist nicht etwas, was gegeben ist und unveränderbar ist, sondern wir können damit arbeiten. Es ist herausfordernd, aber es gibt vielfältige Ansätze. Der erste Ansatz, dass wir überhaupt erstmal schauen, woher kommt der Food Noise? Also wir machen eigentlich so als erstes wie ein Assessment, also sprich, wir wissen, Food Noise kann auf mehreren Ebenen entstehen. Also wenn wirklich eine Energiebilanz zu stark restriktiv ist, dann ist das einfach auch schlichtweg Hunger. Das heißt,
also wenn die Patienten, die Betroffenen einfach zu wenig essen.
Ja, wenn ich möglichst schnell Gewicht verlieren will, weil mich das Gewicht stark belastet, dann wissen wir, greifen Betroffene ja auch zu den extremen Maßnahmen, die auch zeigen, wie diszipliniert eigentlich diese Menschen sind, weil wahrscheinlich würde unser eins das gerade mal 3 Tage durchhalten, was die Betroffenen vielleicht irgendwie 3 Wochen, 3 Monate durchziehen. Und das ist tatsächlich schon matchentscheidend. Ich darf keinen Hunger haben. Wenn ich Hunger habe, dann habe ich auch keine Chance gegen Food Noise. Also es darf nicht zu restriktiv sein.
Ja, das ist eine super wichtige Info. Hunger ist schlecht für die Behandlung von Food Noise.
Genau. Okay.
Spricht nicht für Diäten, muss man sagen, oder? Also
ja, ich glaube, obwohl sich ja immer noch die verschiedensten Diäten halten, ich sage auch ganz gern, Diäten haben einen Anfang und ein Ende. Die Adipositas ist eine chronische Erkrankung. Mhm. Ich brauche also eine Therapie, eine Strategie, die lebenslang funktioniert. Ich kann nicht lebenslang auf etwas verzichten, was für mich ein wichtiges Lebensmittel ist. Ja, also ich könnte zum Beispiel niemals auf Schokolade verzichten.
Ja, wenn ich noch 2, 3 andere hier im Raum.
Also gut, auf Schokolade schon, ich könnte nicht auf ein Schinkenbrötchen aus dem Automaten verzichten.
Okay, wir haben ganz viel Food Noise hier gerade. Ja.
Und es entsteht immer mehr, weil wir reden über Essen.
Ja, genau. Ja, ich kriege schon Hunger.
Darf ich nochmal ganz kurz den Fokus zurückholen? Du hast angefangen mit Hunger ist schlecht für die Behandlung von Food Noise. Welche Möglichkeiten der therapeutischen Intervention gäbe es denn noch aus deiner Sicht?
Genau, also wir haben eigentlich im Prinzip 3 Teilbereiche, kann man sagen. Also der erste Bereich, man könnte es als ernährungstherapeutischen Bereich bezeichnen, ist tatsächlich die Überprüfung der Energiezufuhr, ob diese eventuell zu restriktiv ist. Der zweite Bereich ist dann die Mahlzeitenstruktur, sehr lange Nüchternphasen. Intervallfasten ist ja mega in, oder? Aber gerade sehr lange Nüchternphasen können natürlich auch den Food Noise erhöhen.
Ich hab's gewusst.
Ja, da war doch was, oder?
Ja, genau.
Also eben, ne, Energiezufuhr,
also Nüchternphasen. Bist du eher, darf ich fragen, pro Intervallfasten oder kontra? Oder kann man das so binär gar nicht sagen?
Hey, da bräuchte man einen eigenen Podcast, glaube ich, für.
Wir hatten ja schon mal einen Podcast, ja. Grüße gehen raus, wo es darum ging, aus wissenschaftlicher Sicht die Sinnhaftigkeit des Intermittieren oder des Intervallfastens zu demonstrieren. Und da war die Message klar, Intervallfasten sei gesund.
Ja. Ja. Andi fragt aus Gründen.
Ja, ich frage für einen Freund.
Ich frage für einen Freund.
Oder so. Immer. Ja, also nicht zur Gewichtsreduktion, sondern das konnte man zeigen, für Gewichtsreduktion ist es nicht so sinnvoll, aber zur, sag ich mal, Verbesserung metabolischer Probleme.
Genau. Also und falls es euch beruhigt, auch ich bin überhaupt nicht gegen Intervallfasten. Es ist interessant, wirklich von metabolischer Seite hinsichtlich Insulinempfindlichkeit, Insulinresistenz, Autophagie ohne Frage. Es ist aber, wenn ich eine Klientin oder Klienten mit Food Noise habe und wir sehen im Assessment sehr lange Nüchternphasen, dann ist das tatsächlich ja ne, Ursache, Wirkung, Reaktion. Dann ist für diese Person das Intervallfasten tatsächlich eben nicht sinnvoll.
Ja, interessant.
Aber gemein, ne, bevor du gleich den dritten Aspekt noch nennst, grätsche ich da gleich nochmal rein. Also wir haben ja festgestellt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Häufigkeit von Food Noise und Übergewicht oder Adipositas, oder? Du hast gesagt, Frauen sind stärker betroffen. Also die haben ja eine Motivation, das Gewicht zu reduzieren. Jetzt erzählst du uns aber gerade, dass alle Maßnahmen, die so herkömmlich als nützlich gelten, um das Gewicht zu reduzieren, Food Noise verstärken. Und den Stress verstärken, also Diät macht Hunger. Intervallfasten kann ein Problem sein. Das ist ein Dilemma, oder? Für die Menschen. Also, Um abzunehmen, kriegen Sie Food Noise, aber Food Noise ist Stress. Also gibt es da einen Weg raus?
Absolut, es gibt einen Weg raus. Also ich glaube, der Punkt ist der, die Frage ist ja, wie restriktiv ist die Energiebilanz? Also natürlich brauchen wir für eine Gewichtsreduktion eine negative Energiebilanz. Aber die Frage ist ja, ist die 500 Kalorien, ist die 1000 Kalorien, esse ich gar nichts mehr? Und das ist wirklich der Bereich der Ernährungstherapie oder der Ernährungsberatung, wie auch immer das Kind genannt werden möchte. Aber es geht wirklich als erstes darum, mal zu schauen, dass eben nicht zu starker Hunger entsteht, dass ich eine sinnvolle Mahlzeitenstruktur habe, dass ich auch zum Beispiel genug Eiweiß, Proteine zuführe. Also auch da wissen wir rein von diätetischer Betrachtung, dass eine zu geringe Proteinzufuhr uns als Menschen am Essen hält. Diese Eiweiß-Hebel-Hypothese ist da eigentlich so das Thema. Wir brauchen Proteine. Wenn wir die nicht zugeführt haben, hält uns unser Körper am Essen, bis wir irgendwie über die Nahrungsaufnahme auch genug Protein erhalten haben. Und das sind so die Big Points, könnte man sagen. Also ja, negative Energiebilanz, sonst werde ich nicht zum Abnehmen kommen, aber nicht zu restriktiv mit Mahlzeitenstruktur, genug Protein und tatsächlich nicht dieses Schwarz-Weiß, also komplette Verbote, sondern flexibles Essen ist das Thema.
Also nicht zu militantisch zu versuchen, mit auf Teufel komm raus jetzt kurzfristig zu viel abzunehmen, sondern lieber mit Geduld ein Defizit von 100, 200
ja, wir wollen
Kilokalorien
natürlich die Geduld
pro Tag.
Auch nicht überstrapazieren.
Aber also was ist, wie machst du das? Also ich meine, ich beschäftige mich Tag ein, Tag aus mit Übergewicht und Kalorien mit den Patienten und ich finde es schon wahnsinnig schwer, wenn ich mir jetzt für meinen Alltag eine Diät oder eine Art des Essens überlege, die zu einem negativen Energiebilanz, also einem akzeptablen Kaloriendefizit führen würde. Dazu muss ich ja wissen, wie viel ich verbrenne, oder? Das hat dann was mit körperlicher Aktivität zu tun. Dann muss ich die Quellen kennen. Und dieses Beschäftigen damit, führt das dann nicht eigentlich auch wieder zur Food Noise?
Es ist genau das. Also es ist so ein bisschen die Gefahr vom Teufelskreis.
Oder?
Deshalb, was wir ja eigentlich in der modernen Ernährungsberatung, so nenne ich es jetzt mal, versuchen, ist ja weg vom Kalorienzählen zu kommen. Mhm. Und gleichzeitig trotzdem diese negative Energiebilanz zu bekommen. Oder?
Die ich dann monitorisiere, weil ich langsam und schrittweise Gewicht reduziere zum Beispiel.
Genau. Okay. Also im Prinzip, ob du jetzt 200 oder 500 Kalorien rein rechnerisch im Defizit bist, das ist ja eigentlich nicht das Interessante. Das Interessante ist ja, geht die Waage runter? Oder verändert sich die Zahl auf der Waage?
Oder die Zusammensetzung der Muskelfett.
Genau, die Bodykomposition.
Bodykomposition,
ist gerade
nicht eingefallen, sorry.
Körperzusammensetzung.
Also sprich, ich habe ein gleichbleibendes Gewicht, verändere aber doch meine Bodycomposition, weil mein Fett weniger, meine Muskeln mehr sind.
Genau.
Ändert sich halt nur nicht das Gewicht.
Ja.
Kann ja auch sein. Oder könnte auch ein definiertes Ziel sein.
Ich wollte gerade sagen, also die Frage ist ja die Zielabklärung auch am Anfang, oder? Jemand kommt zu uns in die Beratung und die Frage ist, was will die Person? Wenn die Person schon lange in einem Abnehmprozess drin ist, sich langsam stabilisiert, dann kann tatsächlich die Verbesserung der Bodykomposition an erster Stelle stehen, um letztendlich ja auch den Energieverbrauch wieder zu optimieren. Wenn die Person, ich sag mal, am Anfang steht, dann ist es, glaube ich, motivational schwierig, wenn man das Ganze nur auf die Bodykomposition anschaut, weil das ist das Thema Geduld. Da sind wir gerade kurz von weggekommen. Nach dem Motto, du hattest mich gefragt, Marco, 100 oder 200 Kalorien und das Ganze möglichst langsam. Wir Leute wollen ja Erfolg sehen, ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin schon auch jemand, wenn ich das Gefühl habe, es passiert nichts.
Ich bin ein sehr geduldiger Mensch.
Ja, also
vollkommen falsche Selbstwahrnehmung, aber das haben wir schon öfters hier im Podcast erlebt.
Gut, dass du dabei bist, Tarik.
Gott sei Dank.
Ja, nein, also ich glaube fairerweise, es gibt ja diesen Spruch, Motivation ernährt sich aus Erfolg. Und wenn du 3, 4, 5 Mal in die Ernährungsberatung kommst und bist danach 1000 Gramm leichter, hey Leute, die Person kommt nicht mehr zu mir.
Ja.
Ja, und ich verstehe es. Also es braucht schon irgendwie auch ein Vorgehen, dass man auch einen Erfolg sieht. Und ja, im Worst Case, wenn jemand schon lang dran ist, schon viel abgenommen hat, dann irgendwann auch eher auf Basis Bodykomposition. Aber am Anfang, finde ich, sollte man auch wirklich sehen, dass was da auf der Waage geht.
Apropos, kommt zu dir. Wir haben jetzt über Food Noise gesprochen, aber Food Noise ist ja nur so ein ganz kleiner Bestandteil von dem, worüber du sprichst. Wenn jetzt eine Betroffene oder ein Betroffener diesen Podcast jetzt hier hört und sagt, Mann, da, also ich muss mich unbedingt mit der Stefanie mal nicht nur über Food Noise, sondern auch über diese anderen Punkte unterhalten. Machst du auch ein Ernährungspläne und ein Ernährungskonzept? Weil du hast eben in einem Satz so gesagt, na, Ernährungsberatung, Ernährungstherapie, da habe ich so ein bisschen draus geschlossen, deine Beratung oder deine Tätigkeit geht über diese klassische Ernährungsberatung hinaus. Ist das richtig?
Ja, das würde ich sagen. Aber ich würde auch sagen, es hat sich insgesamt auch verändert. Also ich finde, insgesamt Ernährungsberatung hat sich modernisiert. Und wenn du fragst, mache ich Pläne? Genau das mache ich eben nicht. Ich mache keine Kalorienpläne. Es sei denn, ein Klient, eine Klientin will unbedingt mit Kalorien arbeiten. Aber eigentlich machen wir keine Kalorienpläne mehr. Kalorien sind ja physikalische Einheiten, könnte man sagen. Unser Körper ist aber Biologie, funktioniert teilweise anders. Kalorien aus Eiweiß werden anders metabolisiert als Kalorien aus Kohlenhydraten. Wenn du fragst, wie wir arbeiten, dann machen wir tatsächlich ein individuelles Assessment. Das heißt, ich gucke mir als erstes die Essenssituation der Person an. Nicht die Ernährung, sondern die Essenssituation. Was isst mein Kunde? Ja, also was wird an einem Arbeitstag gegessen? Woher kommt das Essen? Wird es vorbereitet, selbst gekocht, gekauft? Wie sieht das Wochenende aus? Und dann gucken wir, ich sicherlich mit dem Blick hinsichtlich Nährstoffverteilung und Energiewerte. Aber dann gucken wir konkret, wie man bestimmte Lebensmittel vielleicht austauschen kann oder anders einbaut in den Plan, damit man halt nachher einen Gewichtseffekt bekommt. So würde ich das vielleicht grob zusammenfassen.
Welche Rolle spielen so Devices, Apps in deinem Alltag? Also ich bleib nochmal an meinem Kaloriendefizit hängen und da gibt's ja unzählige Anwendungen, die man sich kostenfrei oder zu einem vermeintlich geringen Aufwand irgendwo runterladen kann, die einem helfen sollen, zu summieren, was man so tagüber verbrannt hat und wie das Kaloriendefizit so am Tag. Ich weiß, ein Stück weit aus eigener Erfahrung, dass das den Alltag sehr stark bestimmen kann. Wir kennen auch Kolleginnen und Kollegen, wo das im Alltag eine pathologische Rolle, also wo es nur noch darum ging, beim Einkaufen darauf zu achten, diese Bilanz und diese Bilanz und diese. Nutzt ihr solche Instrumente und wenn ja, in welchem Rahmen oder rätst du davon ab?
Ich werde immer mit so Schwarz-Weiß-Fragen konfrontiert hier. Mhm. Und meine Klienten.
Von Marco.
Ja, genau. Meine Klienten sind ja also genauso bunt wie das Leben. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Thema, diese Verallgemeinerung in der Adipositas-Therapie. Klienten, die keinen ausgeprägten Food Noise haben, denen kann das Tracking helfen. Mhm. Weil in dem Moment, wo wir Dinge notieren, aufschreiben, machen wir uns die nochmal anders bewusst. Und sehr häufig ist durch Tracken dann auch das Verhalten schon direkt verändert. Also für manche Betroffene kann eine Tracking-App eine Unterstützung sein. Mhm. Wir haben ja heute das Thema Food Noise und bei Food Noise würde ich von abraten, mhm. Weil das eben genau diese Kaskade wieder verstärkt. Mhm. Beim Food Noise wäre eher interessant, den Food Noise zu tracken. Also sprich, in welchen Situationen waren die Gedanken besonders stark? Gab es Trigger? Weil das ist ja genau die Frage. Also wenn ich im Assessment unterwegs bin bei Betroffenen mit Food Noise, will ich ja eben wissen, kommt es wirklich von der Energiehomöostase? Also habe ich ein zu starkes Energiedefizit, zu starke Restriktionen, Eiweißmangel? Oder ist es tatsächlich etwas, was durch Trigger ausgelöst wird durch Reize, dann würde ich ganz anders arbeiten. Dann würde ich mehr im Bereich Reizkontrolle, kognitive Verhaltenstherapie schauen.
Welche Reize wären das so? Also emotionale Situationen, Stresssituationen?
Ich möchte erstmal, bevor wir so in diese Emotionen reingehen, die ganz simplen Essensreize anschauen. Mhm. Und das sind beispielsweise die Süßigkeitenschale im Office. Also das heute, das neue Passivrauchen ist eigentlich die Schale mit Lindor-Kugeln im Büro.
I like this.
Ja, ich glaube.
Passiv-Snacking.
Passiv-Snacking. Ja, das ist wirklich
und
fies.
Und Sitzen ist das neue Rauchen, habe ich auch schon gehört.
Ja, ja.
Die es ist Schale mit Lindor-Kugeln, mhm. Wo ist die hier im Spital?
Ja, die haben wir abgeschafft.
Ah, okay. Mhm.
Das stimmt nicht. Andi weiß genau, wo die Schublade ist, bei die Schublade. Den Kolleginnen des Sekretariats, die Grüße gehen raus, sind. Der weiß genau, wo er sich seinen Stoff holen kann.
Verdammt. Aber da haben wir jetzt zum Beispiel ein cooles, praktisches Beispiel. Es gab also scheinbar mal so eine Schale, Andi.
Nein, die gibt's noch.
Es gibt sie noch. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist die nicht mehr so präsent sichtbar, sondern es ist jetzt in einer Schublade.
In der tiefsten unteren Schublade. Also man muss richtig hinlaufen und Treppen gehen und all diese Sachen.
Ja, also man muss schon erstmal einen gewissen Effort aufbringen.
Ja. Man muss es aktiv wollen.
Ja, weil das ist zum Beispiel, was ich meine mit Expositionen. Wenn die verführerischen Lebensmittel direkt vor mir sind, also eben ich arbeite im Großraumbüro und irgendein Kollege meint es nett oder eine Kollegin und bringt immer was mit oder da ist immer eine Schale, die ich sehe, an der ich vorbeilaufe, dann ist das schon für mich viel schwieriger, wie wenn die Sachen nicht sichtbar sind, sondern tatsächlich in einer Schublade sind. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment für uns ein bisschen schräg, aber es ist viel einfacher, wenn ich es nicht sehe. Es ist so ein bisschen das interessante Phänomen, was ich nicht sehe, ist nicht da. Es tut also mein Gehirn nicht die ganze Zeit stimulieren. Und ich darf es ja gar nicht so laut sagen, aber wir haben ja selbst im DATS hin und wieder mal Süßigkeiten, salzige Snacks. Aber wir haben auch bei uns in der Praxis die Absprache, das steht nicht in der Küche sichtbar auf dem Tisch, sodass man immer, wenn man dran vorbeiläuft, es dann auch sofort sieht, sondern es ist zumindest in einer Schublade verräumt.
Ich rate dir dringend, jetzt nicht zu sagen, wo der Andi sie im DATS findet, weil das würde die Sprechstundensituation deutlich verändern. Ja.
Für alle Hörerinnen und Hörer, die das DATS nicht kennen, der Tarek hat schon gesagt, wir verlinken, das ist das Diabetes- und Adipositas-Zentrum hier in Zürich, bei dem du eben assoziiert bist.
Und wir ab und zu Sprechstunde machen, deswegen hat der Andreas ein
Deshalb, ich werde bei der nächsten Sprechstunde diese Schublade definitiv finden.
Ich fürchte auch, so wie er guckt.
Ich würde gerne noch einmal zurückkommen. Wir haben über therapeutische Intervention gesprochen. Eins war Vermeidung von zu viel Food-Restriktion, also Hunger.
Genau.
Zwei war Essensstruktur. Mhm. Also darauf achten, dass das passt, wie auch immer das individuell dann miteinander besprochen ist. Was ist Nummer drei?
Nummer drei ist tatsächlich das Protein. Also okay. Das, finde ich, ist schon sehr matchentscheidend. Also einfach durch diese Wertigkeit von diesem Hauptnährstoff. Also Protein sind lebenswichtige Aminosäuren, Bausteine, die der Körper nicht synthetisieren kann. Wir brauchen Eiweiß nicht nur für die Muskelzellen, wir brauchen Eiweiß für die Organzellen. Also Eiweiß muss da sein.
Dann wieder Loop schließen, oder? Reize, hattest du gesagt, einfache Nahrungsreize, Exposition war ein
genau.
Punkt. Du wolltest noch weitere Punkte nennen?
Ja, eigentlich möchte ich die Reize noch so ein bisschen ausdehnen, also tatsächlich so Verfügbarkeit steuern.
Ja.
Es ist halt auch nicht nur im Office, also am Arbeitsplatz, sondern auch, wie viel Bevorratung betreibe ich? Also habe ich Dinge, die ich nicht gut einteilen kann, portionieren oder als Dessertportion genießen kann? Habe ich die überhaupt daheim? Und Achtung, mir geht's jetzt überhaupt nicht darum, dass man auf diese Lebensmittel komplett verzichtet. Es ist nur die Frage, tust du dich damit die ganze Zeit selbst triggern? Oder sagst du dir, okay, ich versuche jetzt mal kein Glacé zu Hause zu haben, aber wenn ich essen gehe oder in die Badi, dann esse ich auch eins. Also mir ist wirklich wichtig, dass das nicht verstanden wird. Reizkontrolle heißt nicht, ich esse nie wieder Schokolade. Reizkontrolle heißt, etwas, was mich besonders triggert, nicht ständig in meine Nähe zu lassen. Mhm. Aber durchaus bewusst zu genießen.
Ja, ist ein interessanter Punkt. Also ich bin ja hier bekennender Zuckerjunkie und stehe total auf alles Süße, insbesondere auch so Eiskram und so weiter. was ein Phänomen ist, und da stimme ich dir eben zu, was Bevorratung angeht, wenn das zu Hause ist, geht es weg. Eis ist ja nun mal in der Tiefkühltruhe, und dann gibt es ja das Phänomen, dass du Eis in einem Supermarkt, also Klasse hier, in einem Supermarkt kaufen kannst in 500 Milliliter Behälter oder 1000 oder eben in kleinen 80 Milliliter Single-Use-Packungen, die dann in der Summe meist ein bisschen teurer sind als die Großpackungen. Aber das führt natürlich dazu, dass ich, wenn ich so ein Zeug zu Hause habe, immer eben nur die kleinsten Portionen zu mir nehme, dann aber auch aufhöre, weil die Portion ist ja vorbei. Das passiert aber nicht. Also zumindest besteht die Gefahr, dass das nicht passiert, wenn ich so eine Großpackung aufmache. Da esse ich mit Sicherheit, okay, nicht alles, aber mehr, als wenn es eine Single-Use-Nummer wäre. Ich würde sagen, dass das sowas wäre für den praktischen Alltag. Oder?
Genau, und vor allen Dingen, wir würden nicht in diese Teufelskreis-Kaskade kommen. Ich habe Food Noise, mir geht die ganze Zeit Glacé-Eis im Kopf rum. Aber ich habe jetzt diesen Gedanken, ich darf nie Glacé essen, also ich baue die Restriktion auf. Dadurch baue ich aber immer mehr Druck auf. Dieses Phänomen, bitte denken Sie nicht an einen rosa Elefanten. Was sehen wir? Einen rosa Elefanten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also nochmal, Reizkontrolle heißt wirklich nicht komplette Vermeidung, aber sich nicht ständig in diese auch Anstrengung begeben, was das auch bedeutet. Ich habe diese 1000 Milliliter Eis, wie du gerade gesagt hast, zu Hause im Kühlschrank, aber ich will eigentlich nur alle 2-3 Tage 80 Milliliter davon essen. Das ist brutal anstrengend. Also ich kann mich auch einfach selber entlasten, indem ich das mir nicht antue und gleichzeitig aber auch den Genuss erhalte, indem ich es mir nicht generell verbiete.
Hast du noch mehr von diesen Expositionsratschlägen, therapeutischen Geschichten?
Ja, ich glaube, es geht da auch zum Beispiel darum, ne? Exposition ist ja zum Beispiel, wenn wir einkaufen gehen, dann sind ja immer die attraktiven Lebensmittel genau auf Sichthöhe. Ja. Oder wenn wir einkaufen gehen und du hast gesagt, Andi, du bist ein Süßer, dann könnte es eine Möglichkeit sein, durch das Süßigkeitenregal, also durch diesen Gang, gar nicht durchzulaufen.
Mach ich auch nicht.
Ja, sehr gut, brav.
Also gelingt nicht immer, aber
ja. Das Problem ist, dass er dann durchs Weinregal läuft, was also noch viel größere Probleme ist als Zucker.
Suchtverlagerung.
Die klassische Suchtverlagerung. Ja. Entschuldigung?
Ja, weiter. Aber tatsächlich, also, und auch da wieder, wenn ich jetzt so als Ernährungsberaterin sage, gehen Sie nicht durch den Gang mit den Süßigkeiten. Auch da wieder nicht die Idee, Sie dürfen nichts Süßes essen. Sondern da finde ich manchmal für uns Erwachsene die Kasse eigentlich cool. Also alles, was Eltern zum Verzweifeln bringt. Aber an der Kasse gibt es ja genau wie mit den kleinen Glacé-Portionen die kleineren Portionen. Mal den Schokoriegel oder irgendwie 2 Kekse Gurzli abgepackt. Also es ist eine Variante zu sagen, okay, ich gehe nicht durch den süßwaren Gang, aber ich kaufe eine einzelne Portion ein, die ich mit Genuss irgendwie konsumiere. Also das sind Möglichkeiten, abgesehen von dem natürlich längst bekannten Tipp, gehen Sie nicht hungrig einkaufen.
Aber das ist eigentlich genau wie mit dem rosa Elefanten, ne? Wenn du mir sagst, gehen Sie nicht durch das am Süßigkeitenregal vorbei, dann.
Genau, Tarik, das ist super, der Input, weil was wir versuchen ja wirklich eine Sprache schafft Wirklichkeit. Und da sind wir selbst manchmal auch als Therapeuten gefordert, zu überdenken, wie haben wir uns ausgedrückt. Und es könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein, anstatt dieses Tarik, geh nicht durch den Süßigkeitengang, können wir auch sagen, tatsächlich, wir gehen gemeinsam gedanklich mal einkaufen und guiden dich so nach dem Motto, okay, du beginnst typischerweise häufig beim Supermarkt mit vielleicht Gemüse oder Früchte oder so. Und dass man sagt, du gehst bewusst durch den Gang mit den Milchprodukten, um dir noch Proteine einzupacken. Also, dass man tatsächlich versucht, von der Vermeidungsempfehlung nicht durch den Gang mit den Süßigkeiten hinzugehen zum Lösungsorientierten. Geh bitte durch den Gang mit den Milchprodukten und nimm dort noch etwas mit. Das können Mozzarella-Sticks sein, das kann irgendwie ein Babybell sein, dass du halt einfach auch nochmal Proteine zum Snacken eingepackt hättest.
Gehe direkt in das Gefängnis, gehe nicht über los. Genau.
Also ich finde es ein wahnsinnig interessantes Thema. Ich frage mich jetzt gerade, auch aus eigener Erfahrung, oder wenn man dann versucht, sich jetzt irgendwie zu disziplinieren und so. Also ja, Weihnachten ist vorbei, Urlaub ist vorbei, Badehose passt nicht mehr so. Jetzt versuche ich immer so 2-3 Wochen, mich da so ein bisschen zu reglementieren. Und du sagst, es geht nicht darum, eine komplette Restriktion zu schaffen, sondern auch zu genießen, aber dosiert und in der richtigen Portion. Da hört man ja oft, dass schon nach dem kleinsten Genuss, also ein Schwachwerden, das von vielen als Schwäche empfunden wird in dem Moment. Mhm. Bis hin sogar zu einem Schuldgefühl, oder? Ja, super, jetzt habe ich halt dieses Duplo gegessen oder dieses Hanuta. Und sie können es gar nicht genießen, weil es halt so mit Schuld behaftet ist, weil es sich so falsch anfühlt, wieder rückfällig geworden zu sein. Und wenn es auch nur eine kleine Menge ist. Wie nimmst du den Leuten dieses Gefühl der Schuld?
Ja, und da sind wir, haben jetzt ja ernährungstherapeutische Maßnahmen gehabt, wir haben Reizkontrolle angesprochen. Jetzt, was du fragst, da sind wir im Bereich der kognitiven Verhaltenstherapie. Mhm. Das heißt, wir arbeiten mit diesen Gedanken, also zum Beispiel, ich habe mir etwas verboten oder ich habe versucht, jetzt eine Strategie umzusetzen und es ist mir jetzt nicht gelungen. Ich habe tatsächlich einen Rückfall erlebt. Und da ist ganz entscheidend, dass wir von Anfang an auch thematisieren, dass Rückfälle normal sind. Das wird passieren. Ja, also alle Hörer, die jetzt vielleicht diese Podcast-Folge hören und sagen, oh ja, das sind ja gute Ideen, ich probiere das mal. Ihr werdet Rückfälle erleiden. Und der Punkt ist dann tatsächlich, und das ist bei Food Noise ganz entscheidend, dass man nach einem solchen Rückfall nicht in die krasse Gegenmaßnahme steuert. Nach dem Motto, oh, jetzt habe ich aber irgendwie von dem Glacé da irgendwie die 500 Milliliter Packung gegessen anstatt die 80 Milliliter. Also was mache ich jetzt? Jetzt lasse ich die nächste Mahlzeit ganz aus. Mhm. Also sprich, man geht dann halt in so eine starke Gegenkompensation, dass das dann ja wieder zu Food Noise auch wieder verstärkt führt. Die Idee ist, dass erstens Rückfälle werden passieren. Rückfälle sind normal. Wir sind Menschen und wir werden getriggert. Also unser Sättigungs- und Hunger- und Belohnungssystem, das ist einfach in einem Industrieland wirklich sehr gefordert. Also es wird zu einem Rückfall kommen, so sicher wie das Amen in der Kirche. Und dann ist der Punkt, dass wir da fair mit uns sind. Dass wir sagen, okay, eine Mahlzeit bestimmt nicht über meine Gesamtsituation. Ich lasse mich von einem Rückfall nicht fertig machen. Ich gehe auch nicht von einem Rückfall in ein Nichtessen oder so rein, sondern ich stehe auf, richte meine Krone und versuche beim nächsten Mal die Strategie wieder anzuwenden.
Also wenn ich das mal so zusammenfassen darf, das finde ich einen wunderbaren Abschluss der Folge. Seid nicht zu streng mit euch und versucht, in allem, was ihr macht, einen moderaten Weg zu finden. Nicht zu extrem, seid nicht zu extrem in der Restriktion eurer Nahrungsmittel, weil das führt zu Food Noise. Seid nicht zu extrem in der Bewertung eines vermeintlichen Rückfalls mit euch selbst, weil häufig die Gegenkompensation auch wieder zu Food Noise führt. Also um nicht in diesen Teufelskreis, den du gerade angesprochen hast, zu kommen, braucht es einen balancierten Umgang. Und Unterstützung dabei gibt es. Es gibt euch, es gibt viele andere Anbieter überall eigentlich wahrscheinlich. Und es ist auch nützlich, sich Hilfe zu suchen.
Genau, also ich glaube, das ist wirklich so das Positive. Ja, wir wissen, Food Noise ist ein Phänomen, was die Betroffenen belastet und gewichtserhaltende Maßnahmen oder Gewichtsabnahmemaßnahmen auch torpedieren kann. Aber wir sind nicht komplett hilflos. Wir sind aber auch, ne, Meister fällt nicht vom Himmel. Wir lernen Verhalten. Es wird Rückfälle geben. Und genau das ist der Punkt. Nach vorne schauen, Strategien wieder erneut probieren. Ja, wenn sie in 10 Fällen 3-mal funktioniert haben, ist das ja schon mal was wert. Aber auch vielleicht im nächsten Beratungstermin nochmal schauen. Gibt es noch andere Strategien? Also es gibt ja zum Beispiel auch die Stopp-Strategie, mit der man vielleicht auch arbeiten könnte. Also wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten gehabt, aber es wäre auch noch eine Option. Und ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Urge-Surfing hattet ihr auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Also von dem her finde ich das Gute, wir können Wege finden. Was wir brauchen, ist nicht mehr Disziplin, sondern vielleicht auch den Mut, dass man stolpern wird, dass man trotzdem zu uns kommt.
Wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für deinen Besuch bei uns.
Ja, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank, Stefanie. Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Danke, dass du hier warst. Nee.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.